es hängt eben von der Dauer des Stromausfalls ab. Wirklich länger als 72 Stunden dauert, dann wird es sehr, sehr schwierig, die anderen Infrastrukturen wieder zum Laufen zu bringen. Weil sehr viele wichtige Infrastrukturen, vor allem Knoten im Mobilfunksystem oder Telekommunikation generell, in der Regel maximal 72 Stunden Notstrom versorgt sind. Und wenn diese Komponenten, diese wichtigen Knotenpunkte stromlos sind, dann ist dort mit größeren Hardware-Schäden und so weiter zu rechnen. Das heißt, ich kann nicht kommunizieren.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Sauruk. Ich freue mich auf unseren Austausch in der aktuellen Leader-Talk-Folge.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ein sehr guter Freund von mir hat ein Hobby außer Korn, die sich mit Preppern beschäftigt. Und der investiert richtig Geld da rein. Und ich glaube, man darf das auch gar nicht belächeln, weil man weiß gar nicht, wofür das Gute ist. Wie schätzen Sie seine Bemühungen aktuell ein? Ist das wertvoll, so etwas zu machen?
Ja, von der Grundidee glaube ich schon, das, was halt am meisten so ein bisschen übertrieben vielleicht wird, dass man sich zu sehr hineinsteigert und vielleicht zu sehr auch investiert in Dinge, die hoffentlich nicht eintreten. Und wenn sie doch eintreten sollten, haben wir immer das Problem, wenn die breite Masse eben nicht vorbereitet ist, dann wird meine einzelne perfekte Vorbereitung wahrscheinlich auch nicht weit führen. Und ich glaube, es wäre sinnvoller, versuchen, das Umfeld auch mitzunehmen und so eine Basisvorsorge zu schaffen, um gemeinsam vor allem sich auf solche Dinge vorzubereiten, wenn man es nur gemeinsam schaffen kann. Aber ich kann es gewisserweise nachvollziehen, dass man da durchaus reinkippen kann und halt alles Mögliche dann auch macht. Aber ich denke, es ist nicht jetzt anschlussfähig für die breite Masse.
Als Blackout-Experte sind Sie ja prädestinierte Gesprächspartner für diese Themen. Und ich hatte persönlich, vielleicht als Beobachter, die Entwicklungen während der Covid-Zeit gesehen, wie man Toilettenpapier in Unmengen eingekauft hat und so ein bisschen panischer Aktionismus zu sehen war. Und aus dem Grund ist es, glaube ich, einfacher, besser vorbereitet zu sein. Ich muss auch gestehen, ich habe noch Kosmonautennahrung für 10 Tage, ja, was auch nicht kaputt geht, wenn Strom ausfällt. Aber wie würden Sie das vielleicht einordnen vom Kontext her? Blackout. Was unterscheidet ein Blackout von einem klassischen Stromausfall und warum Strom für unser Erleben und unser Leben so wichtig?
Nee, ich beschäftige mich mit dem Thema fast 15 Jahre nun. Weil mir auch durch ein Studium bewusst worden ist, wie abhängig wir von der Stromversorgung sind und wie abhängig alles andere von der Stromversorgung ist. Und dann festgestellt habe, ja, da gibt es eigentlich wenig Vorbereitungen, wenig Awareness. Und da habe ich eben dann beschlossen, eben auszusteigen aus dem Bundesdienst, aus dem Bundesheer in Österreich und das auf eigene Faust weiterzumachen und versuchen, Bewusstsein zu schaffen und vor allem auch Vorsorge zu treffen. Wie kann man sich auf so ein Szenario vorbereiten? Weil es eben nicht nur ein Stromausfall ist, den die meisten von uns erkennen, meistens wenige Minuten oder vielleicht mal ein paar Stunden. Aber das Entscheidende ist, dass mit der Dauer des Stromausfalls, wenn er überregional ist, das heißt, Blackout in meiner Betrachtung auch definiert als überregionaler, das heißt zumindest mehrere Staaten oder größere Staatsgebiete betreffenden und längeren Stromausfall, der dann auch einen Infrastruktur- und Versorgungsausfall bedingt. Und das ist das Entscheidende, das, was danach kommt und auch wichtig, eine Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten. Das heißt, bei regionalen Ereignissen kommt von irgendwo anders her Hilfslieferung oder Einsatzorganisationen und das wird bei einem Großflächenausfall für die breite Masse eben nicht funktionieren. Und daher liegt das ganz anders und die Frage ist, wann beginnt dieser Kipppunkt in den Versorgungsketten? Ich hätte jetzt bis vor wenigen Monaten geschätzt, so etwa 12 Stunden, 6 bis 12 Stunden, wurde zum Glück eines Besseren belehrt nach dem Blackout in Spanien, wo es doch bis zu 18 Stunden gedauert hat, aber diese schweren Verwerfungen in dieser Form, wie ich sie erwarten würde, nicht aufgetreten sind. Ich habe da versucht auch zu hinterfragen, warum doch nicht. Und ich habe da durchaus interessante Dinge auch dann erfahren aus Spanien, ja, dass die Leute sehr entspannt waren, sehr locker damit einerseits umgegangen sind, dass es immer wieder lokale Ausfälle gibt und daher gewisse Schäden und so weiter schon im Alltag aufgetreten sind und dass man nicht ganz so ehrlich darüber gesprochen hat, was alles schiefgegangen ist. Also daher auch die Warnung, nur weil es jetzt bei uns keine Meldungen gab über schwere Schäden, heißt das nicht, dass es keine gab. Man hat einfach bisher nicht wirklich darüber gesprochen. Und das andere ist, ich denke, dass wir gerade im Dachraum durch eine sehr hohe Versorgungssicherheit in allen anderen Lebensbereichen genauso, also Strom, Wasser, Lebensmittelversorgung, Gesundheit, einfach noch mehr verwöhnt sind, noch mehr darauf vertrauen, dass es immer funktioniert und eher noch weniger Rückfallebenen haben. Und in unserem Fall, wenn es uns wirklich erwischen würde, viel weitwirkende Auswirkungen hätten. Ne?
Man sagt ja, dass man bei einem globalen Stromausfall so 72 Stunden von der Anarchie entfernt ist. Wie viel Wahrheit steckt da dahinter?
Das ist auch nicht nur auf Stromausfall bezogen, sondern eben auf Versorgungsausfall. Aussage, die so generell gilt, wo durchaus gewisse Dinge wahrscheinlich zutreffen können, vor allem im städtischen Umfeld, wo die Vorsorge in der Regel noch deutlich schlechter ist wie im ländlichen Raum. Und ja, meine Einschätzung ist schon auch, wenn der Stromausfall, es hängt eben von der Dauer des Stromausfalls ab, wirklich länger als 72 Stunden dauert, dann wird es sehr, sehr schwierig, die anderen Infrastrukturen wieder zum Laufen zu bringen. Weil sehr viele wichtige Infrastrukturen, vor allem Knoten im Mobilfunksystem oder Telekommunikation generell, in der Regel maximal 72 Stunden Notstrom versorgt sind. Und wenn diese Komponenten, diese wichtigen Knotenpunkte stromlos sind, dann ist dort mit größeren Hardware-Schäden und so weiter zu rechnen. Das heißt, ich kann nicht kommunizieren, ich habe aber einen Bedarf an Ersatzteilen, an Fachpersonal. Ich weiß nicht, wo das vielleicht ist und das zu koordinieren wird dann sehr schwierig. Und wenn ich diese Knotenpunkte aber nicht wiederherstellen kann, kann ich großteils auch nicht kommunizieren und ohne Kommunikation gibt es eben keine Logistik, keine Produktion, keine Warenverteilung, keinen Verkauf, auch keine Treibstoffversorgung und damit kommen wir dann wirklich in eine Situation, wo es sehr kritisch wird, weil eben die Grundvorsorge der Bevölkerung nicht ausreicht, um diese Spanne sinnvoll zu überstehen. Ne?
Und wenn man bedenkt, wo Strom eine Rolle spielt, deswegen stelle ich das ein bisschen alles auf Strom ab, weil von der Wasserversorgung bis zur Tiefkühltruhen, ja, das eigentlich alles sofort abgeschnitten wird. Und auch, wir haben jetzt das erste Mal in meiner Zeit in Deutschland für 2 Stunden einen Stromausfall gehabt, weil bei uns hier Trafo gebrannt ist oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Und da sind alle Geschäfte sofort zu, weil sie natürlich keine Kassenautomaten haben. Dann gehen die Türen nicht zu. Also da standen die Leute vor dem Geschäft, weil sie auch nichts machen konnten. Das war schon sehr, sehr interessant zu beobachten. Handys sind ausgefallen, weil ich vermute, dass die GSM-Masten dann nicht hochgefahren. Das war schon sehr interessant zu beobachten und was für mich sehr überraschend war, wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen für eine Photovoltaikanlage mit einer sogenannten Inselfunktion.
Genau.
Ja, damit wir in so einer Situation den Strom behalten. Leider ist das sowohl bei mir wie auch bei meinem Prepper-Freund, obwohl er eine ganz andere Anlage hat, ist es auch ausgefallen und jetzt, ich weiß nicht, woran das lag. Ja.
Das ist genau der Punkt auch, wenn man die Dinge nicht vorher wirklich testet, scharf testet, dann kann man nicht darauf vertrauen, dass das im Anlassfall wirklich funktioniert, weil es da so viele Beispiele gibt, wo man mit falschen Annahmen eben gelebt hat und dann genau im Ereignisfall das Ganze nicht funktioniert hat. Und der ist immer wieder, also auch periodischer Test, weil es kann ja sich in der Konfiguration irgendwo was ändern, jetzt bei der inselbetriebsfähigen PV-Anlage vielleicht nicht, aber Notstromversorgung im generell in wichtigen Einrichtungen. Ne? Und ich kenne so viele Beispiele, wo eben was schiefgegangen ist und das kann man halt nur herausfinden, wenn man das regelmäßig testet. Ne? Und eine große Gefahr ist halt bei uns zusätzlich, dass es beim Stromausfall generell, aber beim Blackout dann halt vielfach auch zu Schäden an IT-Systemen kommen kann. Gebäudeleittechnik, Netzteile, Switches und so weiter. Vor allem bei jenen Systemen, die rund um die Uhr 365 Tage im Jahr durchrennen, immer stromversorgt sind, vielleicht auch USV-stromversorgt sind. Und wenn dort aber der Strom dann einmal wirklich weg ist, da sind Schäden inzwischen entstanden, die im laufenden Betrieb nicht auffallen. Aber wenn der Strom weg ist und wieder eingeschaltet wird, dann ist der Bauteil kaputt, nämlich Elektrolytkondensatoren. Und das merke ich nur, wenn ich wirklich den Strom abschalte. Und daher auch eine Empfehlung von mir, dass man versucht, ja, Objekte regelmäßig einmal im Jahr vielleicht wirklich komplett vom Stromnetz zu trennen, um festzustellen, welche Komponenten waren jetzt schon kaputt. Dann kann man die austauschen. Im Alltag ist das kein Problem, weil da gibt es die Ersatzteile, kriegt den Techniker. Aber wenn dann großflächig sowas auftritt und alle oder viele haben das gleiche Problem, ich kann nicht kommunizieren oder es gibt die Ersatzteile nicht oder einfach das Personal nicht, dann wird es dauern, das wieder alles herzustellen. Ne?
Und das, was in Spanien passiert, es gab ja sehr, sehr viele Spekulationen, dass das auch unter anderem auf dezentrale Stromerzeugung, nämlich erneuerbare Energien, das wurde sofort dann ganz oben angesiedelt, angeschossen, ja, dass man durch aktuelle Wind- und Photovoltaik-Anteilerhöhung dazu führt, dass die Netze massiv überlastet werden und dass es zu einem Blackout kommt. Hat man inzwischen herausgefunden, woran das lag?
Also die Untersuchungen laufen noch. Am 3. Oktober soll der Bericht dann offiziell von den europäischen Übertragungsnetzbetreibern von der Untersuchungskommission veröffentlicht werden. Es gab natürlich sofort diesen Hinweis auf die Erneuerbaren. Es hat sich dann herausgestellt, ja, es war nicht nur das, es war auch Schlamperei, es war auch, dass konventionelle Kraftwerke ihre Verpflichtungen nicht eingehalten haben. Also ein Blackout passiert nicht durch ein Einzelereignis. Es war einfach die Kumulation von an und für sich beherrschbaren Einzelereignissen, die tagtäglich vielfach beherrscht werden. Nur da war es einfach zu viel. Und ich denke, oder soweit ich jetzt die Untersuchungen kenne, es hat natürlich eine Rolle gespielt, dass sehr viel Photovoltaikstrom gerade im Netz war. Spanien hat seitdem auch das deutlich reduziert und viel mehr Gaskraftwerke im Einsatz. Daher kann man schon diesen Schluss auch ziehen. Aber es war nicht die einzige Schuld. Ne? Also es war wirklich eine Reihe von Dingen, haarsträubenden Dingen, eigentlich, die zusammengetroffen sind. Und das andere war doch, was mich auch wieder überrascht hat, dass dann, weil es sehr schnell gegangen ist, es war binnen weniger Sekunden eigentlich komplett finster. Und bisher war immer Thema, ja, Frequenzkollaps, also dass die Frequenz nicht mehr passt. Aber es war in dem Fall Spannungskollaps ausschlaggebend, das heißt, auf das hat man bisher gar nicht so geachtet. Und ich habe einen guten Bekannten, der das auch aus unterschiedlichen, also aus nicht linearer Sicht jetzt vor allem beurteilt und analysiert hat. Und er sagt halt, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Leistungselektronik, sowohl auf der Erzeugungsseite mit Wechselrichter ins System gebracht, aber auch auf der Verbraucherseite, die Wallboxen, die ganze Elektronik, Gebäudeleittechnik und so weiter. Und das verändert das Systemverhalten. Und wir müssten jetzt das System dahingehend auch anpassen auf diese neue Strukturen. Und das passiert halt bisher nicht. Und da müsste einiges sehr rasch eigentlich passieren. Und das ist eigentlich nicht erkennbar. Und aus meiner Sicht wird das Thema ja weitere Ausfälle verursachen. Also wir werden in den nächsten Jahren ziemlich sicher weitere Ereignisse sehen.
Aber es ist ja immer eine Frage der Häufigkeit und was man da draus macht. Ich habe ja erwähnt, dass in Spanien man ein bisschen gewöhnter ist, dass da immer wieder was ausfällt. Deswegen nimmt man das ein bisschen lockerer. Aber wird jetzt in Spanien ein Umdenken stattfinden, dass so ein Ereignis vielleicht anders bewertet wird und auch was die Präventionen betrifft, Maßnahmen eingeleitet werden auf der staatlichen Ebene?
Gute Frage. Ich habe bisher dazu nicht wirklich etwas wahrgenommen. Ich habe erst kürzlich mit zwei Spaniern auch gesprochen. Ich meinte mir, ja, das wird vieles so ein bisschen verduscht. Ne? Vielleicht passiert doch im Hintergrund doch was. Das Problem ist halt auch, die politische Situation forciert halt Erneuerbare auf der einen Seite. Ne? Und jede Kritik wird natürlich auch bei uns sofort als Gotteslästerung gesehen und daher nicht unbedingt ernsthaft angegangen. Also Fehlerkultur ist da schon ein Riesenthema. Also ich kann nur sagen, die europäischen Übertragungsnetzbetreiber sind im Generellen sicher mustergültig beim dem Thema Lernen aus Ereignissen und Fehlerkultur. Die Frage ist halt, ob die Learnings erstens überall dann auch umgesetzt werden und ob eben die richtigen Learnings oder ausreichend jetzt auch diese neue Situation mit berücksichtigt wird. Das werden wir erst am 3. Oktober sehen. Und dann ist die Frage, wie lange dauert es anzupassen? Und es gibt gerade eine aktuelle Situation. Es wäre dringend notwendig, seit die Grid Codes nennen sich das, an den Rahmenbedingungen, die feinen Rahmenbedingungen anzupassen, weil die letzten sind aus Beginn der 2000er Jahre. Und die EU-Kommission hat das derzeit auf Halt gesetzt, weil das keine Priorität hat. Ne? Und da fragt man sich dann schon, ob die Prioritäten wirklich richtig gesetzt werden. Klar gibt es derzeit andere Themen auch, aber das ist eigentlich unsere wichtigste Lebensader. Und wenn die Fachleute sagen, das brauchen wir jetzt dringend, diese Anpassung, weil sonst kann man da nicht wirklich weiter, dann sollte man, glaube ich, dem auch nachkommen. Ne?
Das ist sehr interessant. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Schwarzen Schwänen von Nassim Taleb, kennen Sie vielleicht, und dann habe ich von Asghar Baums den neuen Begriff kennengelernt, nämlich das graue Nashorn. Das sind die Ereignisse, die absehbar sind, aber man handelt nicht und nimmt sie einfach hin. Und so ein Blackout ist so ein graues Nashorn, habe ich das Gefühl.
Ja, definitiv. Ne? Also grundsätzlich sage ich mal, ich habe gewisses Verständnis, weil psychologisch wissen wir orientieren uns an dem, was wir schon erlebt haben. Also was haben wir nicht erlebt? Wir haben auch jetzt generell wenig wirklich schwere Krisen, Versorgungskrisen wirklich in den letzten Jahrzehnten erlebt. Und der fehlt uns einfach der Zugang, um uns vorstellen zu können, wie dramatisch sowas wirklich sein kann und wirklich rechtzeitig Maßnahmen zu setzen. Und jetzt Richtung auch Blackout oder das Problem im Stromversorgungssystem generell. Es ist eine massive toxische Polarisierung zu beobachten. Also es geht nicht darum, eben Fehlerkultur, was kann man jetzt daraus lernen oder was sind jetzt da die Ergebnisse, sondern es geht nur, jede Seite, glaube nur ihres gilt. Und wenn wir es nicht schaffen, mit einem mehr gemeinsam auf die Problemlösung zu schauen und auch die unterschiedlichen Bedenken und Sichten und so weiter zuzulassen, dann wird es wahrscheinlich fürchterlich wehtun müssen, um wieder ein bisschen vernünftiger zu werden. Das Problem ist, dass wir das offensichtlich alle 80 bis 100 Jahre brauchen, um wieder ein bisschen vernünftiger zu werden. Und wir sind genau jetzt so am Ende eines solchen großen Zykluses, wo halt die Generation, die das erlebt hat, weitgehend nicht mehr da ist und die anderen die gleichen Fehler wieder machen. Ne?
Und wenn Sie jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz einschätzen würden, wie gut sind wir vorbereitet auf so ein Ereignis?
Es ist schwer pauschal zu sagen. Ich sage immer, das muss sich jede Einzelne selbst fragen, wie gut
man auf Staatsebene, Herr Sauerbruch.
Das heißt, auf Staatsebene, ja, das ist die Erwartung, der Staat wird das schon lösen oder der hat einen Plan. Nein, hat er nicht.
Okay. Gibt es Länder, wo Staat das auch prioritär gelöst hat als Präventionsmaßnahme? Haben Sie was vor Augen?
Ja, es gibt jetzt generell den Umgang mit Krisen in Schweden oder Finnland, wo es durchaus auch Richtung militärische Konflikte geht, wo man durchaus weiter ist und hier mehr offensiv macht. Ich sage, in Österreich sind wir durchaus auch nicht so schlecht unterwegs, weil es doch viele Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen und Bereichen gibt. Es fehlt halt ein bisschen die Gesamtkoordination, was auch der Rechnungshof erst heuer im Jänner kritisiert hat. Das Grundproblem ist, dass wir in Deutschland Katastrophenschutz Ländersache ist, das heißt 9-mal unterschiedlich oder 16-mal in Deutschland. Und es fehlt vor allem die Sicherheitskommunikation, dass es ein Thema sein kann. Also es ist halt zwischen, ja, ein schmaler Grat zwischen Aufrütteln und Klarheit schaffen und dann halt auch wieder ins Weltuntergangsthema zu kippen. oder Panikmache zu betreiben, was zum Teil ja auch dann wieder politisch ausgenutzt wird. Und damit haben wir so ein sehr ungutes Gemengelage, ne? Weil einerseits, ja, es gibt ein reales Problem, man muss es nicht übertreiben, aber man sollte trotzdem damit umgehen können, weil mit der Vorbereitung kann ich auch viele andere Ereignisse wesentlich besser bewältigen, die auch im Alltag auftreten können. Und uns fehlt einfach diese Sicherheitskultur, wirklich mit solchen Themen ernsthaft umzugehen. Einerseits sie anzusprechen, andererseits auch dann entsprechende Handlungen davon abzuleiten. Und es ist halt auch schwierig, einerseits für die Netzbetreiber im Speziellen, die für die Versorgungssicherheit im weitesten Sinne verantwortlich sind, hier Klartext zu sprechen. Aus meiner Sicht sprechen sie immer mehr Klartext. Es gab jetzt erst kürzlich eben auch vom Amprion-Chef ein Interview in der FAZ und das wurde dann von anderen nicht ganz so sauber weiterkommuniziert, nämlich in einem Medium wurde kommuniziert, ja, im kommenden Herbst ist mit Abschaltung zu rechnen. Das war aber eigentlich nicht seine Aussage, aber er hat nur dargestellt, das wäre eine Möglichkeit, wenn es wirklich eng wird, dass man solche Maßnahmen ergreift und was das bedeuten würde. Ne? Und ich sage, wir sind in den letzten Wintern seit 2022 immer daran vorbeigeschrammt und mit viel Glück auch, was die Wettersituation, die Rahmenbedingungen betraf. Und irgendwann wird es halt sein, dass es dann doch nicht mehr ausgeht. Ne? Also es ist einerseits sehr viel Handeln und professionelles Handeln von den Netzbetreibern natürlich da, aber es ist auch immer durchaus eine größere Portion Glück dabei. Und die Rahmenbedingungen insgesamt, wie gesagt, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, die Probleme kumulieren immer mehr. Also wir gehen immer mehr an die Grenzen. Es gibt dann auch die Aussagen auch von österreichischer Seite, wir haben die Reserven unserer Großväter jetzt aufgebraucht, jetzt müssen wir endlich handeln, weil sonst wird es wirklich kritisch. Ne? Aber natürlich aus Sicht des Risiko-Owners oder des Kommunikators, keiner will die schlechte Nachricht jetzt ganz klar rüberbringen, weil sie auch nicht wirklich festmachbar ist. Passiert es wirklich oder nicht? Aber die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr steigt einfach. Ne? Und hinten noch kann man dann natürlich immer sagen, ja, wir haben ja gesagt, es ist ein Problem, aber ja, es hilft uns nichts. Und das Zweite, was dazu kommt, ist so, okay, gewisse Szenarien glaube ich euch, dass die im Griff sind, weil die Vorbereitungen laufen. Aber was ist, wenn ein Cyberangriff wirklich dramatisch durchschlägt oder eine Sabotageaktion gegen kritische Infrastrukturen? Und wir sind gerade jetzt in den nächsten Wochen, Monaten in einer sehr heiklen, kritischen, geopolitischen Auseinandersetzung, die sich weiter verschärfen wird aus heutiger Sicht. Hoffentlich ändert sich's zum Positiven, aber aus heutiger Sicht eher nicht. Und ja, es gibt da draußen durchaus mehr Leute, die uns nicht wohlgesonnen sind. Und das wäre halt leider auch ein relativ einfaches, mit ein bisschen militärischen Know-how, das auch bewusst herbeizuführen. Und das haben wir dann nicht mehr im Griff. Ne? Und daher plädiere ich für Demut und eben propagierte Vorsorge, immer in der Hoffnung, dass es doch nicht so weit kommt, dass es nicht notwendig war. Aber es ist so wie eine Versicherungsleistung. Ne? Ich soll ja versichern, auch nicht in der Hoffnung, dass ich es dann irgendwann wieder zurückkriege, sondern ich hoffe, dass ich es nicht brauche, so wie die Feuerwehr genauso. Und so sehe ich das Thema Vorsorge auch. Und ich sage, was für den Einzelnen völlig überschaubar ist, das ist einfach ein Vorrat für 14 Tage, das ist ja nicht umsonst kauf, außer ich kaufe Astronautennahrung, dann ist es natürlich, frage ich, ob ich die im Alltag auch konsumiere, aber alles andere soll ich eh im Alltag umwälzen. Ne? Das heißt, ich habe nur das heute gekauft, erspare mir sogar Geld, weil es wird ja in Zukunft teurer. Also man könnte es auch so sehen, oder ich nutze eben genau solche Einkaufsaktionen, nehme 2 und 2-1 oder wie auch immer. Also ich denke, es braucht einen entspannten Umgang auch und eine gewisse Gelassenheit, aber trotzdem diese Vorsorge. Und im unternehmerischen, organisatorischen Kontext geht es einfach um relativ einfache Abläufe. Was mache ich, wenn der Strom ausfällt, ich nicht mehr kommunizieren kann, wer muss was machen, damit man möglichst wenig Schäden davontragt? Wie kommen dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglicherweise nach Hause, wenn die Verkehrsmittel nicht funktionieren? Oder bleiben sie lieber in der Organisation und haben ein Dach über den Kopf, zumindest für die erste Nacht. Und dann, wann macht es überhaupt wieder Sinn, loszustarten? Ne? Nur weil der Strom da ist, heißt nicht, dass wieder alles funktioniert. Also solange die Telekommunikation nicht funktioniert, brauche ich gar nicht nachdenken, ob ich irgendwas wieder beginne, weil eh kein Arbeiten möglich ist. Ne? Und wenn ich diese einfachen Fragen eigentlich für mich als Organisation beantwortet habe und vor allem auch an die Mitarbeiter kommuniziert habe, dass jeder zwischen den Ohren hat, weil sonst funktioniert es dann erst nicht, dann habe ich auch hier schon einen guten Stand vor der Vorsorge. Da reden wir nicht von irgendwelchen Investitionen, weil meistens macht, wenn ich nicht schon eh verfügbar bin, Notstrom eh keinen Sinn, weil ich kann eh nicht weiterarbeiten. Das wäre rein dazu notwendig, dass ich Schäden beim Herunterfahren minimiere oder verhindere. Ne?
Nee, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es gibt ja Präventionsparadoxon, dass je mehr sie in die Prävention investieren und je weniger dadurch die Ereignisse eintreten und die Schäden hinterlassen, desto mehr wird die Prävention mit den Investitionen hinterfragt, wofür wir das brauchen. Es gibt ja keine Schäden. Ja,
Genau.
das ist ja das Kontraintuitive dabei. Aber dann wissen wir, dass wir uns weniger auf den Staat verlassen sollen, sondern bei der Eigenverantwortung bleiben. Und jetzt aus der Perspektive des gut vorbereiteten Bürgers, also Sie haben ja schon 14 Tage Vorrat erwähnt, was wäre so die Checkliste eines Preppers, der Vorsorge nicht als, wie Sie sagen, Alarmismus, sondern eine sachliche Vorbereitung auf Eventualitäten betrachtet?
Ja, also es ist relativ einfach. Es geht um ein Trinkwasser, weil ohne Wasser ist nach 3 Tagen für die meisten Menschen wirklich kritisch, also lebensbedrohlich. Der meine Minimalempfehlung ist ein 6er-Träger pro Person, Mineralwasser jetzt. Ne? Da kommt man mehrere Tage trinkmäßig, also rein zum Trinken aus. Also man hat genug Flüssigkeitszufuhr.
Weil Wasserversorgung ohne Strom auch unterbrochen werden
Ja,
kann, ja,
das
das.
hängt eben von der Region ab. In Österreich, in Wien, lebe ich in der komfortablen Lage, dass die Wasserversorgung großteils weiter funktionieren wird, weil das ohne Pumpen funktioniert. Aufgrund der historischen Situation, dass das vor es Strom gab, großteils gebaut worden ist oder die Kerninfrastruktur. Ich weiß aber von vielen deutschen Städten, dass nach einigen Stunden, manchmal einen halben Tag, die Wasserversorgung wahrscheinlich ausfällt. Und wenn nicht als Gesamtes, dann meistens höher gelegene Gebiete oder zumindest Stockwerke, je nach Region, ob 4, 5 Stockwerke ist meistens dann ein Problem. Ne? Und da wird es dann wirklich problematisch, weil da geht es noch gar nicht im ersten Moment ums Trinken, sondern wenn die Toilettenspülung nicht mehr funktioniert, dann ist, glaube ich, das für die meisten Menschen weit weg von ihrer Vorstellungskraft und es wäre schon machbar, aber es wird viele überfordern. Ne? Also Kernpunkt ist einmal, ich brauche einmal Wasser für mehrere Tage. Also beim Stromausfall reden wir in Österreich, Schweiz rund einen Tag. Es kann auch schneller gehen, hoffentlich schneller. Aufgrund meiner militärischen Sozialisation plane ich nicht für den Wunschvorfall oder für das Wunschereignis oder das, was mir gefällt, sondern für das, was mir wehtun würde. Immer in der Hoffnung, dass es dann nicht so heftig braucht. Also auch da beim Stromausfall, es hängt davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind, aber wenn es ganz blöd hergeht, ohne externen Angriff oder sowas oder größere Zerstörungen, dann rund einen Tag. In Deutschland gibt es durchaus Aussagen, dass es vor allem im nördlichen Bereich durchaus mehrere Tage dauern kann, bis zu einer Woche, bis wieder überall Strom fließt. Also es ist auch nicht, dass überall gleich wieder Strom da ist. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Dann, je nachdem, wie lange der Stromausfall selbst gedauert hat, also wenn man sagt, über 12 Stunden und länger, dann würde ich damit rechnen, dass die Telekommunikationsversorgung, also Handy, Festnetz, Internet, durchaus mehrere Tage brauchen kann, bis sie wieder funktioniert, zumindest großteils wieder funktioniert. Und erst dann kann wieder die Versorgung, die Logistik-Synchronisation beginnen. Das heißt, wir sollten halbwegs realistisch damit rechnen, dass erst am Ende der ersten Woche möglicherweise wieder Versorgung anläuft. Das heißt, dass wieder was zugeliefert werden kann zu Supermärkten, die hoffentlich nicht zerstört sind, man sonst wird ja nichts hingeliefert. Und dann wird es aber nicht die volle Palette sein, die wir heute gewohnt sind, sondern man muss auch schauen, was ist in den Lagern, was ist gerade in der Produktion möglich. Und dann gibt es ein Gap schon, weil wir wissen, ein Drittel der Bevölkerung kann sich maximal 3-4 Tage selbst versorgen und ein weiteres Drittel maximal eine Woche. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Drittel bis zwei Drittel der Menschen, die dann nichts mehr haben. Ne? Das heißt, dann kommen Waren, die sind aber zu wenige. Ne? Und das, was vor Ort ist, ist hoffentlich geordnet abgegeben worden, aber es fehlt dann eine gewisse Menge. Und daher auch die Empfehlung, die 14 Tage Lebensmittel vorzusorgen. Nicht, weil ich jetzt erwarte, jetzt 14 Tage gibt es gar nichts und dann auf einmal ist alles wieder da, sondern weil das Schleichen passieren wird. Und ich möchte nach einer Woche nicht mich in eine Schlange stellen mit Menschen, die seit 3 Tagen nichts mehr gegessen haben und mich dann um die Dinge, die zu wenig da sind, streiten. Und daher ist das einfach ein Sicherheitsfaktor, auch eben genügend Lebensmittel für 14 Tage zu haben. Wobei es hier auch nicht darum geht, das volle Programm, was man im Alltag essen würde oder zur Verfügung hat, sondern einfach, damit der Magen etwas beruhigt wird.
Was würden Sie empfehlen? Haferflocken, Thunfisch?
Das, was individuell zu einem passt. Also was länger haltbar ist, vor allem eben damit man mit dem Lager leichter tut, das Konserven, jegliche Art, die halt passen, ob Fleisch, ohne Fleisch oder wie auch immer, oder Haferflocken geht genauso, ne? Nudel, Reis sind auch lange haltbar und ich muss halt nur schauen mit ungeziefert, dass ich das irgendwie sicher verwahre und dann geht es. Und wenn das Zeug einmal abgelaufen ist, weil das ist auch oft das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, dann ist das ja egal. Also ich habe jetzt
noch genießbar.
Genau, ich habe jetzt auch Dosen, die 2018 abgelaufen sind. Es ist überhaupt kein Problem. Also natürlich Hausverstand einschalten, weil es gibt schon, also vor allem Obstdosen, die dann irgendwann aufblähen. Das heißt, wenn was aufgebläht ist, bei einer Dose dann diese nicht mehr konsumieren, weil dann hat da bereits ein Leben begonnen und das ist dann gefährlich. Aber alles andere ist eigentlich, wenn man ein bisschen aufpasst, bedenkenlos weiter zu konsumieren dann.
Und Haustiere nicht vergessen, ja?
Genau, Haustiere, Kleinkinder oder Personen mit besonderen Bedürfnissen. Also von Kranken bis über irgendwelchen Einschränkungen bei Lebensmittelverträglichkeiten, auch das ist natürlich alles mitzudenken. Und bei Haustieren, da geht es gar nicht nur um Hund und Katze, sondern es gibt auch sehr viele Aquarien, Fische oder auch sonstige Tiere, die auf gewisse Temperaturen, Klimabedingungen angewiesen sind und das ist natürlich dann problematisch, ne?
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und was würden Sie noch empfehlen? Wir haben jetzt Wasser gekauft, wir haben Nahrung da, wir haben Tierfutter. Und brauchen wir jetzt Nordstromaggregat oder Photovoltaikanlage? Ich meine, ich war zutiefst enttäuscht, Herr Sauruck, ja, dass ich ausgerechnet mit meiner Insellösung, die wirklich, glaube, echt Geld gekostet hat, dass die nicht funktioniert hat und auch der Installateur war total perplex, weil wenn man man kann ja sogenannte Nordstromversorgung testen, also sie machen quasi per Knopf die Stromzufuhr aus und dann geht alles an. Das funktioniert. Wenn Strom ausfällt, funktioniert es nicht.
Das habe ich auch schon von USV-Herstellern gehört, wo die dann gesagt haben, ja, beim Test geht immer alles und dann wirklich mal beim harten Ausfall auf einmal geht es nicht. Ne? Tut meistens dieses Elektronikproblem auch dabei. Also so kurz noch zurück, Wasser, Lebensmittel und was auch wichtig ist, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Medikamente, weil die Gesundheitsversorgung natürlich auch nicht funktioniert. Das heißt, weder Apotheken noch ärztliche Versorgung, wenn nichts vorbereitet ist, was häufig nicht ist. Und Krankenhäuser sind zwar notstromversorgt, aber können nur eine minimalste Notversorgung aufrechterhalten und haben auch das Problem, nach dem Stromausfall die ganzen Versorgungsabhängigkeiten von Wäsche über Sterilisation, Medizingüter, und wenn das nicht rasch genug kommt, dann haben die ziemlich schnell Engpässe auch. Und daher müssen wir das vor allem entlasten auch und aufpassen, dass nichts passiert und müsst das vor Ort auch behandeln und versorgen. Also das ist das Kernpaket. Und dann geht's um die Frage, brauche ich jetzt den Campingkocher oder das Notstromaggregat? Das Notstromaggregat ist aus meiner Sicht völlig unwichtig für die meisten von uns, vor allem im Privatbereich, weil ich muss dann wissen, wie groß muss das sein, wie muss ich das einbinden, dann muss ich einen Treibstoff lagern. Das heißt, ich habe im Alltag eine erhöhte Brandlast. Ich muss den Treibstoff regelmäßig austauschen, weil der kaputt wird. Und ich muss das auch regelmäßig warten und in Betrieb nehmen, weil es sonst ziemlich sicher nicht funktioniert, wenn ich es brauche.
Mein Prepper-Freund hat eine super coole Photovoltaik-Notstrom, was ist eine Batterie gekauft, die tatsächlich von der Sonne geladen wird. Ich weiß, Waschmaschine läuft davon. Also der hat das so gelöst, vereinfacht. Ja.
Genau, das wäre schon die Möglichkeit, dass er sagt, eben diese inselbetriebsfähige Anlage. Blöd ist nur, wenn es dann nicht funktioniert. Nicht da, aber das kann man beim Notstromaggregat genauso passieren oder sogar wahrscheinlich. Ja, ne? Also die inselbetriebsfähige PV-Anlage, das heißt, ich habe die Photovoltaikanlage, dann einen Speicher und vor allem eine Netztrennung. Der Wechselrichter muss vor allem dieses umschalten können und den Inselbetrieb eben sicherstellen können. Dann kann ich mich auch dort versorgen. Ich muss halt immer, wenn ich eine Notstromversorgung habe, egal wie ich sie mache, mitdenken, ich bin dann wahrscheinlich nicht alleine, weil wenn ich dann vielleicht einfach klappe, ich drehe das Licht auf, weil ich habe ja Strom, dann muss ich auch damit rechnen, dass
ein paar Freunde vorbeischauen oder nicht Freunde, ja.
Genau. Also man muss immer zu Ende denken, welche Nebenwirkungen könnte das auch haben. Ne? Und für den Fall, dass ich sage, ich habe medizinische Geräte oder irgendwas Heikles, würde ich sonst auch ohne Photovoltaikanlage dazu plädieren, diese Powerstations, die es jetzt sehr günstig schon gibt, mit 1, 2 oder mehr Kilowattstunden, wo ich durchaus wichtige Geräte für 1, 2 Tage betreiben kann. Und als Backup würde ich dann, wenn ich jetzt voll medizinisch darauf angewiesen bin, einfach mit der Feuerwehr, mit der Gemeinde reden, dass man sagt, okay, wir bereiten das vor, wir haben das, aber wenn das wirklich länger dauern sollte, brauche ich eine Nachladung. Sprich, dann brauche ich ein Notstromaggregat, wo ich das anstecken kann, was in der Regel kein Problem sein sollte, weil die meisten eh nicht gescheit ausgelastet werden können. Ne? Also lässt sich, glaube ich, alles organisieren, aber diese Speicher sind, glaube ich, eine sinnvollere Investition wie ein Notstromaggregat selbst. Sonst noch.
Mhm. Ja, sonst was? Radio, ja. Geräte, Lampen, keine Ahnung.
Ja, also genau, wichtig. Also Taschenlampen auf jeden Fall, LED-Lampen oder auch nicht vergessen, wenn ich so Werkzeugakkus habe, Bohrmaschine, Rasentrimmer oder so weiter, die haben einen sehr potenten Akku. Und wenn ich da den Lampenaufsatz kaufe, dann leuchtet die Lampe 30 Stunden auch durch. Also das wäre eine einfache Möglichkeit. Die Kerzen lassen wir auf jeden Fall weg, weil die Kerzen zwar für einen romantischen Abend nett sind, aber in so einem Krisenfall einfach eine zusätzliche Bedrohung darstellen. Und wir haben das auch in Spanien gesehen, dass dann zu Bränden kommt, Menschen dann umkommen. Und vor allem, wenn es zum Brennen anfängt, habe ich das Problem, dass
kann man nicht löschen.
Ja, ich kann die Feuerwehr nicht anrufen. Das heißt, ich muss persönlich dorthin. Ich kann es vielleicht selber nicht löschen, weil ich eben nicht vorbereitet bin drauf. Die Feuerwehr ist wahrscheinlich oder möglicherweise woanders im Einsatz. Dann gibt es vielleicht noch ein Wasserversorgungsproblem. Das heißt, man kann den Brand gar nicht löschen. Das heißt, das wäre wirklich ein Totalschaden. Und das ist gerade im Mehrparteienumfeld noch gefährlicher, weil wenn irgendein Nachbar Plätzchen macht, ist das ganze Haus abgefackelt. Also da sollten wir wirklich kein Risiko in so einer Situation eingehen. Und ja, daher Taschenlampen, dann Radio natürlich auch, Autoradio nicht vergessen. Das haben auch viele. Geht es uns zur Not auch. Den Campingkocher habe ich schon angesprochen, den brauche ich genauso wenig. Wir kommen auch alle ohne warme Mahlzeiten ein paar Tage aus. Wenn ich schon einen Gasgriller oder sonst einen Griller zu Hause habe, okay, dann den natürlich nutzen, aber nicht im Innen, sondern nur draußen. Auch, ja, sie lachen, aber das war auch in Spanien mit Notstromaggregaten, gab es auch Todesfälle, weil die das falsch eingesetzt haben. Ne? Also das ist wirklich ein ernstes Problem. Und wenn ich den Campingkocher nicht wirklich mal getestet habe und weiß, wie ich mit dem koche, dann funktioniert es dann eh nicht, wenn ich es brauche. Also das kann man sich ersparen auch. Und wie gesagt, man kann auch durchaus ein paar Tage ohne warme Mahlzeit auskommen. Aber wenn ich was verfügbar habe, ja, aber Brandschutz wieder mitdenken. Dann ist auch wichtig Bargeld, weil auch beim Wiederanlauf, wenn die Telekommunikation gestört ist, IT-Systeme gestört sind, kann es wahrscheinlich leichter möglich sein, mit Bargeld noch was zu bekommen, wie elektronisch. Und was auch ganz wichtig ist, sind Müllsäcke. Einerseits, um Dinge, die ich vielleicht nicht konsumieren kann, aus dem Kühlschrank zwischenlagern zu können. Weil die Müllabfuhr funktioniert natürlich auch nicht. Und wenn jeder einfach sein Zeug irgendwann im Restmüll schmeißt, dann wird da ziemlich schnell Lehm entstehen, das wir nicht haben wollen. Und zum anderen ist das die Nottoilette. Das heißt, sollte die Wasserversorgung wirklich ausfallen, dann einfach diese Müllsäcke nehmen, in die Klomuschel geben, dort hinein sein Geschäft verrichten, gut verschließen und damit ist das Problem auch gelöst.
Doch, schlau. Das habe ich bei Ihnen gelesen, fand ich auch sehr irgendwie intuitiv, pragmatisch gut. Ja,
ja, einfach. Ich brauche keinen Spaten oder sonst irgendwelche komplizierten Lösungen. Es geht auch so. Es ist jetzt vielleicht keine angenehme Vorstellung oder man möchte es lieber nicht ausprobieren, aber wenn es darauf ankommt, ja,
kann
das ist
lösen,
einfache Vorbereitung und einfach umsetzbar. Ne?
Okay, und wenn Sie auf Reisen sind, sind Sie anders ausgerüstet als durchschnittliche Bürger?
Ja, also meistens, wenn ich privat unterwegs bin, nicht immer in der vollen Ausrüstung, aber wenn ich beruflich jetzt vor allem nach Deutschland oder in die Schweiz fahre oder auch in Österreich weitere Strecken über mehrere Stunden, habe ich in meinem Rucksack immer erweiterte Überlebensausrüstung mit. Das heißt, ich habe immer auf jeden Fall mehr Wasser, Trinkwasser immer damit. Ich habe einen Wasserfilter mit, ich habe Beleuchtung mit, also Taschenlampen, vor allem jetzt in der bald wieder ansitzenden kalten Jahreszeit auch immer was mehrere Bekleidungsstücke zum Wärmen oder auch so Wärmebads zur Not. Rettungsdecken ist auch sehr einfach und schützt auch etwas von der Auskühlung. Ne? Also wäre durchaus auch so eine Empfehlung, aber ich, ja, es ist sicher nicht so einfach für jetzt alle das wirklich so mit sich anzupassen, aber ich denke, wenn ich zumindest mehr Trinkwasser mit habe, habe ich schon einmal gewonnen, weil wenn ich in einem Zug bin mit 40 Grad und die Türen lassen sich nicht öffnen, dann ist das sicher eine wertvolle Unterstützung. Umgekehrt, ich bin schon in einem ICE gesessen, Stromausfall, 30 Minuten und das war im November oder so und ich war wirklich überrascht, wie schnell der Zug ausgekühlt ist. Ne? Also das geht dann wirklich sehr schnell und wenn dann vielleicht auch tiefere Temperaturen sind, natürlich umso schneller. Und daher ist es gut, wenn man so gewisse Schutzdinge mit hat. Also vor allem Trinken, Kälte-Wärmeschutz, also vor allem Kälteschutz und Witterungsschutz, dann hat man schon, glaube ich, eine gute Basis auch. Oder Frauen vor allem auch jetzt auch im Alltag, Arbeit und so weiter, wenn man bequeme Schuhe hat, mit denen vielleicht auch ein paar Kilometer gegangen werden kann, ist das natürlich auch hilfreich, weil mit Stöckelschuhen wird das wahrscheinlich schwierig.
Mit High Heels wird es hübsch, aber nicht sehr bequem.
Ja.
Herr Sorok, wenn Sie jetzt die letzten paar Jahrzehnte reflektieren, hatten Sie schon ein paar Ereignisse, wo Sie deutlich besser gerüstet waren, sei das mental oder auch von Equipment her als die anderen? Gab es Ereignisse?
Ja, ich war 1999 im Auslandseinsatz in Albanien. Ich war einer der ersten Soldaten aus Österreich, der dort aufgeschlagen ist. Da gab es nichts quasi. Ne? Und damit war er einfach mit der militärischen Ausrüstung und ich habe da auch schon ein bisschen mehr mitgehabt, natürlich schon deutlich besser aufgestellt. Aber Gott, das war jetzt eine spezielle Situation. Sonst würde mir jetzt nichts akut einfallen. Aber ich wirklich halt sagen könnte. Aber ich bin halt auch am Land aufgewachsen, einfachere Verhältnisse. Und daher, ja, vielleicht auch gewisserweise davon geprägt und natürlich durch die militärische Ausbildung, auch mit Spezialausbildungen, ja, trainiert worden, auch mit widrigen Umständen umzugehen. Und damit hat man auch ein anderes Mindset, glaube ich auch.
Und wenn man sich so gewisse Anarchieverhältnisse und Apokalypse vorstellt, dann sagt man, wenn man sehr gut vorbereitet ist und die anderen nicht, dann kann es auch zum Nachteil werden, wenn man keine Waffen hat.
Ich denke eher in eine andere Richtung. Ich denke, ja. Das wissen wir aus dem Balkankrieg, die Einzelkämpfer sind die Ersten, die aussterben. Also ich würde eher dazu plädieren, nicht über Waffen nachzudenken, sondern wie kann ich mich in meinem Umfeld organisieren, wie kann ich die Führung übernehmen, weil ich besser vorbereitet bin, vielleicht auch eine bessere eben Vorstellung habe, weil die meisten Menschen orientieren sich dann an Machern Und wenn ich in meinem Umfeld ein Macher bin, dann ist auch für meine Sicherheit gesorgt und und auch für das Umfeld wahrscheinlich sicherer, weil auch sollte es jetzt wirklich in diese Extreme gehen, auch Übergriffe wahrscheinlich eher auf Einzelnen passieren werden und nicht auf Gruppen, die sich gut organisiert haben. Und der, glaube ich, oder ziemlich sicher, die Gemeinschaft schafft Sicherheit. Und daher sollten wir versuchen, die Gemeinschaft zu bilden. Und wenn es auch ad hoc ist, ich denke, das funktioniert auch ad hoc. Besser ist natürlich, wenn man schon was vorbereitet hat, aber das hängt vom Wohnumfeld ab. Das geht am Land wahrscheinlich leichter, je nach Region, wie in der Stadt, wo man sich einfach nicht kennt. Ne? Aber ich denke auch dort, wenn man das dann in die Hand nimmt und ein bisschen eine Führungsaufgabe übernimmt und die Dinge organisiert und Aufgaben zuteilt, dann wird das auch funktionieren und man muss sich nicht wirklich von diesen apokalyptischen Szenarien fürchten, außer ich wohne in einem Wohnumfeld, wo es im Alltag schon etwas gefährlich ist oder ungemütlich ist. Dort wird es wahrscheinlich schon eher eskalieren.
Rauer. Und Herr Sauruck, rein praktisch, wenn man jetzt so einen Stromausfall im Winter hat und die gesamte Heizung, ja, auch wenn das eine Ölheizung ist, die ist ja meistens irgendwie mit Strom mit betrieben, indem da irgendwelche Ventile zu- oder aufgehen. Bei uns ist es zum Beispiel auch so. Wir haben Schwarzwaldheizung, das ist mit Holz betrieben, nicht mit Pellets, mit echtem Holz, aber wenn Strom nicht da ist, dann würden die Klappen nicht mehr aufgehen und dann ist es vorbei. Ja? Da ist man wirklich aufgeschmissen. Wie heizt man dann so ein Haus oder sie gut kleiden? Was gibt es
Ja,
dafür?
genau. Also die Wasserpumpen sind meistens das Problem, also die Zirkulationspumpen, damit das nicht funktioniert. Also da muss man ja aufpassen, wenn das jetzt passiert, man heizt und dass der Ofen nicht überhitzt. Nicht? Also da muss man auf den Ofen aufpassen auch. Ja, was macht man? Also wenn ich davon ausgehe, ein, zwei Tage, dann glaube ich, dann wenn man das aus, das hat gerade minus 15 Grad draußen relativ glimpflich überstehen, dann muss man eben ja anziehen. Vielleicht hat man auch noch einen Schlafsack oder irgendwelche anderen Möglichkeiten. Wenn mehrere Personen sind, alle in einem Raum sich aufhalten, um die Wärme, vor allem die Körperwärme dort zu halten, dann geht das auch. Ich würde auch eher von irgendwelchen Ersatzmöglichkeiten mit Gas und sonstigen abraten, weil das wieder, ich muss das alles vorhalten, ich muss gewisse Sicherheiten einhalten, ich sollte das dann auch bedienen können. Die Frage ist, ob es das wirklich wert ist oder ob er mit warmer Kleidung und Decken vielleicht auch ganz gut wieder runterkommen kann. Ich denke schon in den meisten Fällen. Und diese wirklich extremen Winter, die haben wir zum Glück in den meisten Regionen nicht mehr. Und in den Regionen, Gebirgsdelen und so weiter, wo es schon auftritt, die sind in der Regel eh besser vorbereitet, weil es dort halt häufiger auch so
Passend.
Ausfälle gibt, ne?
Herr Sauruck, haben Sie auch irgendwelche Pepper kennengelernt, die abgefahren gut ausgerüstet sind?
Ich kenne schon einzelne, aber mir wäre jetzt niemand bewusst, das wirklich deutlich übertreibt. Ne?
Okay.
Also es wird dann natürlich zu einem gewissen Hobby auch, wo es um diverse Feinheiten geht. Ist für mich okay, sage ich, wenn das für einen gut ist und der seine Freude damit hat, passt. Aber ich sehe halt, dass es nicht alltagstauglich ist. Und mein Ziel ist es vor allem, die breite Masse, die nichts hat, in die Mitte zu bringen, eben diese Basisvorsorge für 14 Tage hinzubekommen. Weil dann wird das für die andere Gruppe, die sich so extrem sorgt, auch entspannter, weil dann sieht man, okay, die anderen können es eh selbst helfen, jetzt muss ich das vielleicht nicht ganz so übertreiben.
Und
Wobei auch
ist
da das Feld wahrscheinlich sehr breit ist von, ja, okay, erweiterter Vorsorge und vernünftig bis halt dann wirklich ins Extreme mit allen Szenarien, die dann schon ziemlich weit hergegriffen sind.
stimmt es, dass jetzt viele Superreiche beginnen, irgendwelche Bunker zu bauen, wo sie tatsächlich autonom unterwegs sind? Oder ist das jetzt wieder ein Mythos?
Ich kenne niemanden, ich höre diese Gerüchte auch immer wieder. Ich denke, es wird auch Einzelne geben, die in die Richtung gehen. Aber wie gesagt, wenn ich der Einzige bin, dann der im Bunker überlebt und draußen
Ist auch
funktioniert
traurig,
nichts
ja.
mehr. Ja, nicht nur traurig, aber das hat auch sein Ende. Nicht? Weil irgendwann brauche ich irgendwelche Nachschubleistungen oder sonst irgendwas. Also, Wie gesagt, ich denke, wir sollten eher als Gemeinschaft versuchen, es nicht so weit zu kommen lassen, dass es so extrem wird und eskaliert, sondern eher dafür sorgen, dass, ja.
Hatten Sie in den letzten paar Dekaden irgendwelche Überraschungen erlebt, wo Sie zum positiv überrascht waren oder negativ in diesem Kontext?
Ja, positiv kann man jetzt sagen, das eigentlich am Balkan ist, zumindest was mir wahrgenommen, relativ glimpflich ausgegangen, auch jetzt in Spanien, Portugal. Also ja, und eigentlich habe ich schon viel früher damit gerechnet, dass es wirklich zum Ereignis kommt. Also auch das ist aus einer systemischen Weisheit. Systeme sind durchaus in der Lage, Störungen zu puffern und Dinge besser auszuhalten, als wir glauben, aber es gibt halt einen Kipppunkt, wo es dann abrupt geht. Ne? Also das ist die Gefahr, dass wir einfach mit unserer Truthahn-Illusion, auch ganz wichtiger Begriff, also der Truthahn gewinnt auch mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer, weil der kann sich nur gut meinen, dass er ihn täglich versorgt. Problem ist, ihm fehlt halt die Information, dass das nur dazu dient, dass er dann verspeist wird. Ne? Und wir ticken auch so ähnlich, bei jedem Ereignis, das eh gut gegangen ist, glauben wir halt, das geht immer so weiter. Nicht? Und das könnte genau zu diesen bösen Überraschungen führen. Und daher, ja, schmaler Grat zwischen ja, jetzt Alarmismus und Panikmache und nur mehr negativ in Erwartung da zu sein und halt Vorsorge zu betreiben und dann durchaus wieder normal weiterzuleben.
Sehr spannend, ich danke Ihnen. Wir stellen jedem Gast immer drei Fragen zum Abschluss des Gesprächs, Herr Sauruck. Da würde ich gerne Ihnen auch die Frage stellen. Gibt es einen Ratschlag, an den Sie als der beste Ratschlag Ihres Lebens wahrnehmen würden?
Besten Ratschlag Ihres Lebens? Ja, ich denke, wir sollten damit rechnen, dass Dinge halt auch schief gehen und damit umgehen lernen und gewisse Gelassenheit auch in der politischen und sonstigen gesellschaftlichen Diskussion, wie wir sie heute sehen, hineinbringen und versuchen, wieder mehr das Gemeinsame im Vordergrund zu stellen.
Gibt es ein Buch, das in Ihrem Leben Sie wirklich beeinflusst hat oder für eine gewisse Weichenstellung gesorgt hat?
Ja. Das war die Kunst, vernetzt zu denken von Frederick Wester, der eben meine systemische Ader, die ich schon immer irgendwie hatte, wirklich sichtbar gemacht hat und dazu veranlasst hat, sich genau in diesem Thema sehr breit und tief zu vertiefen. Und das hat auch genau mit dem Thema Blackout dann zusammengepasst oder den ganzen Stromversorgungsproblematiken. Also ja, das war wirklich...
Und was war seine wesentliche Botschaft? Dass wir alle systemisch vernetzt sind? Oder?
Genau, dass wir versuchen, die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und da gibt es auch diese Weisheit, nur wer das Ganze kennt, kennt auch die Details und nicht umgekehrt. Und wir neigen eher dazu, in Silos oder in Details uns zu vertiefen und übersehen aber, wie das Gesamte eingebunden ist. Corona als Beispiel, also wir haben nur die Viruszahlen und die Infektionen gesehen, aber nicht welche sozialen Auswirkungen hat es, welche wirtschaftlichen Auswirkungen. Und daher ist dort eigentlich auch viel schief gegangen dann in der Bewältigung und vor allem auch gesellschaftlich mit der Spaltung. Ne?
Aus der Perspektive des Profis, was haben wir denn aus dieser Pandemie gelernt? Sind wir jetzt anders aufgestellt? Sind wir jetzt besser vorbereitet für so einen nächsten schwarzen Schwan?
Ja, die Frage ist, wann er kommt. Ich denke, gewisse Dinge sind vielleicht schon besser, weil hoffentlich noch in Erinnerung, aber wir haben es nicht richtig aufgearbeitet. Das heißt, es sind viele offene Wunden da, es sind auch die Ableitungen nicht wirklich vollzogen worden, dass man vielleicht gewisse Dinge robuster aufstellt. Also ich glaube, wir haben nicht ausreichend daraus gelernt.
Dann die abschließende Frage mit leicht höherem Anspruch, Herr Sauruck. Was ist für Sie der Sinn des Lebens? Oder Sinn im Leben?
Ich denke, was Sinnvolles zu machen und eben für ein Gelingen des Gemeinschaftslebens beizutragen. Weil, wenn man nur auf sich schaut, kann in manchen Bereichen zumindest temporär gut gehen, aber ich denke, es geht nur gemeinsam. Und wir können die Herausforderungen nur gemeinsam wirklich bewältigen.
finde ich ein sehr schöner Appell. Ich bedanke mich herzlichst, Herr Sauruk. Hat mir eine Freude gemacht. Ich hoffe, dass viele jetzt ins Geschäft fahren und für 14 Tage sie eindecken, ja, mit Aktionsware. Ich bedanke mich herzlich. Es hat mir Freude gemacht.
Ich danke auch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.